Vielen Dank für diese schöne Musikbegleitung, für überhaupt all die Lieder, auch wieder einmal mehr, einfach passend. Auch dir, lieber Freddy, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, schön, dass wir gemeinsam heute Morgen auf das Kostbarste schauen dürfen, was es gibt. Das wunderbare Wort Gottes. Wie wird es uns zum Segen, gerade in diesen Tagen? Und wir möchten gemeinsam noch einmal kurz vor der Botschaft miteinander beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für all diese Lieder, Herr, in denen wir dir so vieles bekunden durften und bezeugen durften, Herr. Ja, wir wollen treu sein, wir wollen uns fest an dich halten, dafür brennt unser Herz. Und wir wollen das auch jetzt in dieser Stunde, Herr, wenn wir auf dein kostbares Wort hören. Immer wieder wollen wir dir danken, dass wir es in einer Sprache haben, in der deutschen Sprache, dass wir es verstehen können und dass wir eben darin forschen dürfen, Herr, in diesen Schätzen, die du uns darin gegeben hast. Lass uns doch jetzt geöffnete Augen haben, Herr. Wir beugen uns unter dich und bitten dich, dass du uns hilfst. Schließe du uns, dein Wort, eben diese Schätze auf. Lass uns gestärkt werden, weiter vorankommen, Herr. Wir wollen dich loben und preisen. Ganz zu deiner Ehre soll diese Botschaft, diese Stunde sein. Amen. Ja, es gibt ja Menschen, die lesen sehr gerne. Romane, Geschichten, irgendwelche Bücher. Einige davon, das habe ich mir zumindest sagen lassen, die handhaben es so, dass sie zuerst immer die Buchdeckelrückseite lesen und dann anschließend das Ende des Buches, die letzten Seiten. Es soll ja auch bei Filmen vorkommen, dass gewisse sich zuerst das Ende anschauen und dann den Film von Anfang an. Ich gehe mal davon aus, das ist für den Spannungseffekt irgendwie nicht ganz so vorteilhaft. Naja, bei Gott ist das ganz anders. Er hat in einer wunderbaren Art und Weise Menschen gebraucht, ihnen viele Dinge gezeigt und kundwerden lassen, bis ans Ende der Zeiten. Und dennoch ist es bei Gott so, dass es bei ihm stets hochinteressant bleibt. Seine Heils- und Weltgeschichte, sie bleibt interessant. Das erleben wir in den letzten Monaten und Jahren, in diesen Tagen, brandaktuell alle mit. Das Thema heute Morgen soll also ganz passend lauten: Blick bis zum Ende. Ja, wir wollen heute und die nächsten Male, vielleicht machen wir zwischendurch auch mal etwas anderes, das Buch Daniel versuchen zu beleuchten. Ich sage bewusst versuchen. Ist es aus meiner Sicht alles andere als ein einfaches Buch, ganz im Gegenteil. Aber wir wollen gemeinsam darin forschen, denn in Daniel 12, Kapitel 4 heißt es, Daniel 12, Vers 4, du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen. Das wollen wir gemeinsam mit betendem Herzen eben dieses darin forschen. Heute wollen wir uns hauptsächlich mit Daniel Kapitel 1 beschäftigen, eben mit diesem Thema Blick bis zum Ende. Ein solcher Mann, der diesen Einblick Gottes bis ans Ende der Zeiten schon weit im Voraus bekam, das war Daniel. Und wo das sichtbar wird, das sehen wir gemeinsam heute Morgen. Und nun zunächst mal holen wir aber etwas aus, vielleicht auch etwas großzügiger, Überhaupt wollen wir heute nur ganz grob so über das Buch Daniel hinwegschauen, uns eben mehrheitlich aber dennoch in Daniel 1 aufhalten, denn das bildet ja eine gewisse Grundlage. Das wollen wir, eine Grundlage uns bilden. Ja, wir wollen gemeinsam feststellen und festhalten, dass Daniel diesen Blick bis ans Ende von Gott erhielt. Und wenn wir nun beginnen, dann sticht etwas, und ich finde das so wunderbar, da sticht etwas heraus. Und das ist der erste Punkt. In den besten Händen. Daniel lebte in einer sehr bewegten Epoche, in welcher verschiedene Großmächte um die Vorherrschaft gekämpft haben. Dementsprechend eben erlebte Daniel sehr viel. Um einiges einfach stichwortartig zu benennen, er erlebte, wie Babel, und meine Lieben, da reden wir nicht von kleinen Landflecken oder so, das waren große Weltreiche. Er erlebte, wie Babel Assur eroberte, dann auch all diese Belagerungen und Gefangennahmen Judas und Jerusalems, den Triumph und den Tod Nebukadnezars, weiter auch wie Medo-Persien wiederum Babel eroberte und auch wie Juden dann wieder ins Land Israel kamen, nachzulesen in Esra und Nehemia. Das Buch Daniel, es gibt uns einen tiefen Einblick in diese Zeit, diese tragische Zeit der Gefangenschaft Israels in Babel, beziehungsweise Judas in Babel. Und darüber hinaus, wie wir es gesungen haben, gibt das Buch Daniel uns einen Einblick in das ganz persönliche Leben Daniels. Nicht zuletzt zeigt uns dieses Buch einen prophetischen Überblick über die Geschicke der Nationen während der sogenannten Fristen der Nationen. Darauf wollen wir noch gemeinsam eingehen heute Morgen. Und dort werden wir noch sehen, dass Gott Fristen bestimmt hat, in denen Gott nicht mehr zu seinem geliebten Volk Israel spricht, da es sich ja auch gar nicht sagen lässt. Zeiten, in denen Israel und Jerusalem durch die Nationenvölker gerichtet werden. Vorweg schon mal, diese Geschicke reichen von Nebukadnezar bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Und sie bezeugen die Allmacht und Souveränität des lebendigen Gottes. Ihres und deines, meines lebendigen Gottes. Er ist der Herr der Weltgeschichte. Was wir in diesem Buch auch wieder mit diesem Blick bis zum Ende feststellen, ist, dass er, und meine Lieben, das ist so wichtig, auch für unser ganz praktisches Leben, er, der lebendige Gott, wirkt und bewirkt alles gemäß seinem Ratschluss seines Willens, sowohl die Geschichte der Nationen als auch eines Einzelnen, eines jeden einzelnen Menschen. Ein Beispiel, das uns auch Daniel 1 nähern lässt, dieser gewaltige und übermächtige, ja damals menschlich gesehen kaum zu bezwingende König Nebukadnezar wird von Gott als seinen Diener bezeichnet, mit dem er das Volk Israel gerichtet hat. Das können wir mal nachschlagen in Jeremia 25 in den Versen 8 bis 9. Jeremia 25, 8 bis 9. Und das zeigt uns mir, dass ich lernen muss, die Bibel so zu nehmen, wie es steht. Manchmal merke ich bei mir, versuche ich Gott irgendwie zu verteidigen, und weil es vielleicht nicht ganz in mein Bild passt, aber nicht Gott muss sich meinem Bild anpassen, sondern wir wollen immer mehr Gott kennenlernen und sehen, wie er wirklich ist. Und ja, er ist Licht, er ist Liebe, das steht fest. Alles, was er tut, ist aus Liebe, Gerechtigkeit, Heiligkeit, und so führt er und lenkt er alles. Und da heißt es, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, weil ihr nicht, das sagt er zum Volk Israel, auf mich gehört habt, rufe ich alle Völker aus dem Norden herbei, auch meinen Diener Nebukadnezar, den König von Babylonien. Sie werden euch und alle eure Nachbarvölker überfallen. Über euch alle habe ich, der Herr, mein Urteil gesprochen. Eure Länder werden zerstört und für immer zur Einöde gemacht. Ein Bild des Schreckens werdet ihr sein, das nur Verachtung erntet. So tragisch und grausam diese Zeilen sind, ja, Gottes Gericht, es ist grausam. Aber was zeigen uns diese Zeilen? Ist es nicht herrlich, dass Gott aber wirklich alles in seinen Händen hält? Später im Buch sagt Daniel, dass Gott es ist, in Kapitel 2, der Könige einsetzt und absetzt. Ist das nicht tröstlich? Es geschieht nichts aus Zufall. Alles geht über den Schreibtisch Gottes. Nichts geht an seinem Auge vorbei. Israel war und ist nicht einfach Menschen ausgesetzt, die Böses verüben, die machen können, was sie wollen. Nein. Sie, du und ich, wir sind nicht dem Zufall und der Willkür des Lebensalltags ausgeliefert. Im Gegenteil. Auch nicht unser Lebensende. Da können wir uns Notvorräte anschaffen, noch und nöcher, meine Lieben. Wenn Gott sagt, es ist aus mit dir und mir, dann ist es aus. Und ich finde das so wunderbar. Ich finde das herrlich. Es nimmt doch einfach diesen ganzen Druck komplett weg. Ja, Sport ist sehr wichtig. Aber zur Lebensverlängerung können wir nichts dazu beitragen. Und genau diesen Gedanken finden wir beim groben Überblicken der Kapitel Daniel 1 bis Kapitel 12. Und ich finde das herrlich. Und ja, seitdem ich Vater zweier wunderbarer Kinder sein darf, man kann ja wirklich nur staunen über diese kleinen Geschöpfe, die Gott uns Menschen anvertraut. Seit diesem Zeitpunkt, da empfinde ich bei vielem anders. Ja, an gewissen Punkten, da wurde ich noch komplizierter, als ich vielleicht vorher schon war. Vielleicht kennen Sie das auch aus dem Elternsein. Wenn wir unsere Kinder zum Beispiel jemandem zum Hüten geben, dann überlegt man sich doch ganz genau, wer das ist. Es wäre ja schon nicht ganz so einfach, wenn man seine Kinder jemandem geben würde, bei dem man schon im Vornherein denkt, hoffentlich kommt das gut. Und so ist es uns doch ein großes Anliegen, dass unsere Kinder ja beispielsweise zu guten Lehrern kommen. Man will sie in guten Händen wissen. Professor Dr. Eckstein, er hat Folgendes geschrieben: Du bist mir, Herr, treuer, als ich mir selbst bin. Liebst mich umfassender, als ich es kann. An meiner Entfaltung und meinem Glück liegt dir noch mehr als mir. Und niemand anders als du behaftet mich so konsequent bei dem, was ich selbst für wichtig halte. Wenn das aber so ist und ich dir, Herr, eher trauen kann als mir selbst, dann ist mein Leben in deinen Händen noch besser aufgehoben als in meinen eigenen. Ja, die Hände Gottes, es sind die besten Hände, die es gibt. Sie, du, ich, wir alle sind in den besten Händen, meine Lieben. Wir dürfen uns in diesen liebenden Händen wissen. Und das auch in all diesem ganzen Durcheinander auf dieser Welt. Keine Invasion von Armeen oder dergleichen ändert das. Kein Beschuss von Atomkraftwerken. Er, der lebendige Gott, ist der Erhalter des Lebens. Wenn Gott seine Hände zurückzieht, ist nichts mehr. Ob wir es so empfinden oder nicht, das spielt keine Rolle. Ob wir an Gott glauben oder nicht, ob wir uns von ihm abhängig wissen oder nicht, er ist der Erhalter des Lebens. Da war also dieses halsstarrige Volk Israel, das einfach nicht auf den Wegen Gottes gehen wollte. Sie haben erkannt, was eigentlich der richtige Weg wäre. Sie wollten aber nicht auf diesem richtigen Weg wandeln und leben. Jeremia 6, 16 und Vers 17. Und nun, da belagerte, wie es Jeremia vorausgesagt hat, Nebukadnezar und sein Heer Jerusalem. Und da sind wir bei Daniel 1 in den Versen 1 und 2. 586 vor Christus, da wurde die Stadt Jerusalem wie auch der Tempel unter Nebukadnezar zerstört. Daraufhin hat ja Jeremia die Klagelieder geschrieben. Das war ganz tragisch, ein Tiefpunkt der Geschichte Israels. Und stellen Sie sich vor, einen Teil der Geräte dieses Tempels, diese heiligen Geräte, da wurde einen Teil davon mitgenommen. Und da sehen wir nochmals so herrlich diese besten Hände aufleuchten in Daniel 1, Vers 2. Da heißt es, und der Herr war es. Er gab Joachim, den König Judas, und er gab einen Teil der Geräte in die Hände des Feindes. Alles ist in seinen, den besten Händen. War es Gott selber, der diese Dinge hergab? Die tröstliche Seite ist auch hier, dass zwar alles nach Willkür aussieht, aber dass es keine Willkür ist. Gott setzt fest, wie weit Feinde gehen dürfen. Ziehen wir das doch auf heute und vergleichen wir das auch noch mit anderen Bibelstellen. Und wir kommen gleich wieder zu Daniel 1 zurück. In großer Grausamkeit dieser Ukraine-Krieg, aber auch in vielen anderen Orten der Erde, die kommende Drangsal für Israel, die Welt, was wird da alles los sein? Aber Gott lässt die Zügel eben nicht los. Er hat alle aufgescheuchten Pferde in seiner Hand. Und dies erinnerte mich passend, ja eben auch in den Tagen heute, diese Parallelen, die wir auch durch Norbert vor einer Woche so wunderbar mitbekommen haben, an diese apokalyptischen Reiter aus Offenbarung 6. Da sehen wir diese Siegel, die geöffnet werden. Beängstigend. Aber auf die andere Seite, wer ist es denn, der diese Siegel öffnet? Es ist Jesus Christus. Was sagt uns das? Solange er diese Siegel nicht öffnet, können diese Reiter auch nicht losgaloppieren. Bezüglich Erfüllung geschieht so lange gar nichts. Auch das ist in den besten Händen. Christus ist es, der diese Siegel öffnet, und dann heißt es jeweils, es wurde ihm gegeben. Jetzt in meinen Worten, beim roten Pferd heißt es dann, es wurde ihm gegeben, den Frieden der Erde zu nehmen. Oder auch diese Teuerung eben beim schwarzen Pferd, keine Willkür. So ist es auch die Teuerung heute. Wir können sagen, ja, vielleicht eine Vorschattung auf dessen, was kommt. Das sind ja alles aufhorchen lassende oder augenöffnende Parallelen. Es gibt uns eine Idee, wie es einmal sein wird. So ist auch die Teuerung heute und alles, was drüber und drunter und drüber geht, eben einfach in den besten Händen. Es wurde ihm gegeben. Gott hat von Anfang an festgelegt, wie weit Satan gehen darf mit seinem Gespann. Und wie sagte Christus zu Pilatus in Johannes 19, Vers 11? Da sagte Jesus zu Pilatus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Ja, und selbst beim übermächtigen Krieg Gog und Magog aus Hesekiel 38, Vers 4 sehen wir diesen Gedanken. Da heißt es, ich will dich und deine ganze Kriegsmacht hinausführen. Meine Lieben, es ist Gott, der das macht. Ich will dich und deine ganze Macht, Kriegsmacht hinausführen. Denn wir vergessen oft, die Menschen und die Welt hat es mit einem heiligen und gerechten Gott zu tun. Es könnte also tatsächlich auf einmal so sein, dass ein Staatsoberhaupt plötzlich von einem Tag auf den anderen unerwartet zu kriegen beginnt. So ähnlich wie heute. Trump sagte ja noch, Putin habe sich verändert. Wenn Gott in der Erfüllung biblischer Prophetie voranschreitet, dann ist plötzlich nichts mehr so, wie es einmal war. Und vergessen wir nicht, Gott ist gerecht und er wird auch alles gerecht richten. Aber das gerechte, grausame Gericht Gottes, es ist unausweichlich. Und so zeigt dieser allmächtige Gott auch eben durch Daniel, wie er alles in den besten Händen trägt, wie er alles fügt und lenkt, damit am Ende alles so ist, wie der gerechte Gott es immer wollte. Und das ist eine herrliche Tatsache. Bedenken wir doch, Milliarden von Menschen, alle sind anders, alle haben Absichten, alle haben Ziele und einen Willen, unterschiedliche Bestrebungen, unterschiedliche Meinungen, aber Gott erreicht alles, was in der Bibel steht. Das ist doch herrlich. Siehst du, sehen wir, wie groß unser Gott ist? Er ist über die Maßen groß. Er vermag alles. Und ich weiß nicht, was Ihnen heute auf dem Magen liegt. Aber lassen Sie uns doch rechnen mit diesem übermächtigen und alles bewirkenden Gott, der einfach unermesslich groß ist. Er ist Gott. Und nun wieder zurück zu Daniel. Und wir sind beim zweiten Punkt. Gott verschafft Recht und Gerechtigkeit. Es soll nun zunächst im zweiten Punkt darum gehen, wie Daniel überhaupt zu diesem Blick bis ans Ende kam. Und das zeigt uns nämlich Daniel 1 auch. Nebukadnezar und sein Heer haben also den König Joachim und einen Teil der Geräte mitgenommen und sie haben nochmals etwas mitgenommen, die Verse 3 bis 4. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Und unter diesen Männern, da war eben Daniel, Vers 6. Und meine Lieben, auch wieder so passend der Name Daniel. Dieser Name, er kombiniert dieses Richten oder das Rechtschaffen mit diesem herrlichen Gottestitel El. Somit bedeutet der Name Daniel etwa, Gott hat Recht verschafft. El, er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in dieser Kraft Els, dem lebendigen Gott, da arbeitete Daniel, wie gelesen, an diesem Königshof. In dieser Kraft Els verwaltete Daniel wiederum das Recht, beziehungsweise er übte das staatliche und geltende Recht dort aus in diesem babylonischen Königshof in der Gefangenschaft. Das zeigt also, Daniel war ein Staatsmann. Mittendrin in diesem Treiben, da gebrauchte unser Gott diesen gerechten Mann wiederum zum Recht. Aber Daniel, er war plötzlich mit einem Unrecht konfrontiert. Wir haben das gelesen. Er sollte Dinge essen, die er nicht essen durfte, gemäß dem Speisegesetz Gottes für Israel damals. Zudem erhielten er und seine Freunde auch noch Namen von anderen Göttern. Denn wir müssen uns das vorstellen, für Babel war es ein Unding, dass da Männer waren, die einen anderen Gott verherrlicht haben. Natürlich den wahren Gott verherrlicht haben. Und zudem sollten diese jungen Männer an diesem Könighof eben dienen und dazu entsprechend auch ausgebildet werden. Gelehrt in all dieser antigöttlichen Weisheiten Babels. Ja, diese Hochschulausbildung, sie war dem König sehr wichtig. So wichtig, dass er diese Studenten sogar teilhaben ließ an den besten Speisen, die er selber konsumiert hat. Als zukünftige Repräsentanten Babels hatten sich diese Studenten in allen religiösen und politischen Belangen also dem König komplett zu unterwerfen. Meine Lieben, das will der Teufel auch. Oder beziehungsweise, das ist sein Ziel. Ja, Daniel aber im Gegensatz wollte ganz gründlich die Gebote Gottes in dieser feindlich gesinnten Welt einhalten. Das war ihm wichtig. Und er meinte das von Herzen. Wir haben es gesungen. Er war fest und treu seinem Gott gegenüber. Daniel 1, Verse 8 und 9. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und was geschah bei Daniel in dieser misslichen Lage? Gott sah sein Herz, gab ihm Gnade und Barmherzigkeit vor diesem Kämmerer, so dass er diesem Wunsch entgegenkam. Gott hat ihm Recht verschafft. um nicht in einer drohenden Ungerechtigkeit zu etwas verdonnert zu werden, was damals wieder göttlich war. Und letzten Endes, wir kennen den Ausgang, sahen er und seine Freunde besser aus als alle anderen, die die Speise des Königs gegessen haben. Gott hat es gegeben, er hat Recht verschafft. Und Gott gab ihnen noch mehr, er gab ihnen noch etwas obendrauf. Und nun sind wir eigentlich an dem Punkt, an dem wir sein wollen. Nun aber noch vorweg wollen wir das etwas auf uns anwenden. Denn sehen wir nicht nur schon in diesen wenigen Dingen, dem Namen Daniels, seiner Person, dem Wirken Gottes, so wunderbare Wahrheiten aufleuchten? Wir sahen zum einen, Daniel bedeutet, Gott verschafft Recht. Das erlebte er, das haben wir gesehen. Zum anderen, Daniel war fest und treu an der Seite Gottes. Und meine Lieben, Hesekiel 14 sagt oder zeigt, Daniel war ein gerechter Mann und wird dort in einem Atemzug mit Hiob genannt. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei Ihnen und mir? Gott, er hat auch uns Recht verschafft durch seinen Sohn Jesus Christus. Er verschafft Ihnen und mir Recht. Wer kann da noch gegen uns sein? Römer 8, Vers 34 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Ja, ist es nicht so? In Situationen im Leben, da kann es immer wieder mal von Vorteil sein, wenn wir einflussreiche Personen kennen. Diese können einem helfen in misslichen Lagen, da steht man dann oftmals gut da. Vitamin B, es hilft eben doch in manch einer Situation. Das kann auch beispielsweise vor Gericht eben von Nutzen sein. Sie und ich, wir kennen Christus. Er verwendet sich für uns. Wir haben das beste Vitamin B, das es überhaupt gibt. Vielleicht leiden Sie an Ungerechtigkeiten, familiär oder mit den Behörden oder auch in der Firma. Ungerechtigkeiten, die Sie zu zerfressen scheinen. An diesem Punkt, da dürfen wir wissen, Christus verwendet sich für uns. Auch wenn es schwer ist, dürfen wir solche Dinge in den besten Händen wissen und lassen und dem, der uns Recht verschafft. Im Übrigen, in diesem von Freddy vorgestellten Buch Charaktersache, gibt es ein sehr schönes Kapitel, das so wunderbar dazu passt. Das Vertrauen auf Gott, und das sehen wir so schön bei Daniel, hilft uns, Gott treu zu sein. Das Vertrauen, er verwendet sich für Sie und für mich. Und das hilft uns, Gott treu zu sein. Ja, zum anderen, die Frage, sind auch wir, sind Sie so gerecht wie Daniel? Ja, auch Sie und ich sind so gerecht. Gerecht gemacht in Christus. In Christus, man traut es sich kaum auszusprechen, da würden auch Sie und ich, aber da sehen wir die Ausmaße, was das bedeutet. In einem Atemzug mit Hiob genannt. Nicht, weil wir so gut sind. Im Gegenteil, weil wir in Christus sind. Das ist das Entscheidende. In und durch Christus. Ja, was heißt das? Es heißt, dass Sie und ich so eng mit Christus verbunden sind, das sehen wir ja auch bei Haupt und Leib, wir sind so eng verbunden, dass Ihr und mein Leben nicht mehr durch Sie und mich definiert wird. Ja, in 1. Korinther 6,11, da zeigt uns Paulus diese herrliche Tatsache auf, dass ein jeder des Leibes Christi diesen Zustand hat. Ihr, dein, mein Zustand ist reingewaschen, geheiligt, gerecht gesprochen. Die Gerechtigkeit Jesu ist Ihre und meine. Trotz all unserer Fehler, trotz der aufbrausenden Art, die ich habe und Sie andere Dinge in Ihrem Leben haben, die uns omnipräsent sind, die uns enttäuschen, an denen wir manchmal fast verzagen. Wir leiden unter diesen. Wir denken im Nachhinein, wie konnte ich nur? Aber trotz diesen kann nichts und niemand etwas gegen Sie und mich hervorbringen. Nichts. In Daniels Verhalten, da können wir nochmals etwas sehen und vielleicht für uns mitnehmen, auch in Bezug auf Recht und Gerechtigkeit. Denn Daniel lebte unter diesem antichristlichen System, auch wir leben zunehmend in einem antichristlichen System, wenn wir Beschlüsse und Bestrebungen anschauen. Wir erinnern uns, die Namen der Götter, die sie erhalten sollten, das Essen entgegen der Speisegesetze Gottes, die drohten, die damals dem Volk Israel eben galten, und dann dieses ganze Okkulte, was da in diesem Babel war, mit diesen Traumdeutern, mit diesen Zauberern. Daniel zeigt uns, wie auch Sie und ich in einer herzlichen, liebenden und ehrlichen Art und Weise als Vorbilder des Glaubens leben können unter eben antichristlichen Strömungen und Haltungen. Und was uns auffällt ist, Daniel machte keinen Tumult. Er zog nicht mit Fackeln und weiß ich was für Waffen umher. Er wurde nirgends anstößig. Er zeigte Respekt gegenüber dem Vorgesetzten, gegenüber den Politikern. Sein Umgang und sein Reden war in großer Geduld und freundlich, liebend. Mit beeindruckendem Zeugnis erklärt er seinen Stand und er erbat sich, meine Lieben, er erbat sich, trotz diesem ganzen Gottlosen, erbat er sich, nach der Bibel leben zu dürfen. Interessant ist auch, er versuchte jetzt nicht in jeder Situation und in allem seine Haltung anderen dort aufzuzwingen. Und das zeigt auch nochmals, dass wir nicht mit allem mitgehen dürfen und sollen in gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber es zeigt auch, wenn Abstimmungsresultate anders rauskommen, als wir uns es erhoffen, dass wir gelassen und ruhig bleiben dürfen, weil wir wissen, dass es so kommen muss. Daniel wusste, dass es so kommen muss, weil er wusste um den ungeistlichen Zustand seines Volkes. Und später tritt er ja dann vor Gott mit einem bewegenden Gebet, wo er bekennt, wir haben alle verfehlt. Er wusste, es muss so kommen. Und wir sehen auch hier, unter diesem antichristlichen System, da verschaffte Gott seinen Gerechten Recht zur richtigen Zeit. Wo es ausweglos scheint, schafft Gott weiten Raum. Und das wird er auch für Sie und mich tun. Ist das nicht wunderbar? Und dann weiter in unserem Text, Nachdem Gott dem Daniel und seinen Freunden eben Recht verschaffte und sie am Schluss trotz eigener Ernährung dann besser aussahen als alle anderen, da beschenkte Gott diese Freunde mit Kenntnis und Weisheit der Schrift, und dem Daniel gab er insbesondere Verständnis in allen Gesichten und Träumen. Und nun sind wir dort, wo wir hinwollen. Und meine Lieben, in diesem Verständnis aller Gesichte und Träume, da finden wir den Blick bis ans Ende. Gott beschenkte Daniel mit dem Ein- und Überblick bezüglich dem, und das ist der dritte und letzte Punkt, Weltgeschichtspanorama. Wir lasen in Daniel 1, 17 bis 21, und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Da redete der König mit ihnen. Aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Nun, was hat das für eine Bedeutung, dass Gott dem Daniel Verständnis gab in allen Gesichten und Träumen? Es hilft uns, eine wichtige Frage beim Studieren dieses Buches zu beantworten, denn ja, vieles, was Daniel sah, hat sich bereits erfüllt. Es ist historisch. Da können wir auch diskutieren. Da gibt es viele Unklarheiten, was hat sich erfüllt, was hat sich noch nicht erfüllt, was erfüllt sich mehrmals, vielleicht auch später einmal in einer ähnlichen Art und Weise. Eines ist aber klar, Daniel hat den Blick bis zum Ende von unserem wunderbaren Gott erhalten. Ja, und wenn wir die nächsten Male durch die Folgekapitel schreiten, werden wir das detaillierter betrachten. Nun aber einfach ganz grob diesen Blick Daniels bis ans Ende. Wir waren bei diesen Träumen, wir waren bei diesen Weisheit, diese zu deuten. Und jetzt greifen wir einen Vers aus Daniel 2 einfach mal vor, um da einen Zusammenhang herzustellen, nämlich Vers 28. Da geht es um den Traum dieses bekannten Standbildes mit dem goldenen Haupt und dann die verschiedenen Elementen bis zu den Füßen. Wir wollen da gar nicht detailliert drauf eingehen. Wir bleiben einfach mal bei Daniel 2, 28. Da heißt es: Aber es gibt einen Gott im Himmel, sagt Gott zu Nebukadnezar, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Was am Ende der Tage geschehen soll. Wir können das auch wiedergeben mit, was in der Späte der Tage wird, geschehen wird. Was ist das, dieses Ende der Tage? Oder eben diese Späte. Ich glaube, das meint bis über die Drangsalszeit hinaus, ganz ans Ende, dann, wenn der Herr wiederkommt. Und auffällig ist natürlich, dass wenn wir diesen Traum des Standbildes uns nochmals vor Augen führen, das goldene Haupt, es steht für Nebukadnezar. Daniel legt es im Text ja so aus. Nebukadnezar mit Babel, die diese Geräte mitgenommen haben und alles, was der Herr in die Hände gab. Und ab diesem Zeitpunkt haben die Fristen der Nationenvölker begonnen. Warum wissen wir das? Wie kommen wir überhaupt auf diese Zeiten oder auf diese Fristen? Und da wollen wir Lukas 21, Vers 24, Versteil B lesen. Wir wissen, alle weiteren Elemente dieser Kultur, alle Reiche waren jeweils in Besitz Jerusalems. Das ist entscheidend. In Besitz Jerusalems. Und da heißt es in Lukas 21, 24, Vers B, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jerusalem, das zertreten wird, das ist das Entscheidende. Das wird in diesem Vers in Verbindung gebracht, eben mit diesen Zeiten der Heiden. Und das begann beim Haupt des Standbildes bei Nebukadnezar. Jerusalem war unter Fremdherrschaft. Der Tempel war weg, die Stadt war in fremder Herrschaft, die Geräte waren im Nationenland. Und wir sehen eigentlich im Buch Daniel, dass Gott dieses Regiment der Welt, dieses Königreich, den Nationen gänzlich übergeben hat. Und wann sind diese Zeiten erfüllt? Wir wissen aus Offenbarung 11, Vers 2, dass Jerusalem auch dann in dieser Zeit nochmals zertreten wird. Diese Zeiten, sie sind erfüllt, wenn Jerusalem nicht mehr zertreten wird. Und wann ist das? Bei der Wiederkunft unseres kostbaren Herrn Jesus Christus. Das sagt auch dann direkt Vers 25 in Lukas 21, geht es direkt weiter mit der Wiederkunft Jesu. Dann sind diese Zeiten erfüllt. Und nun finden wir in diesem Blick bis zum Ende eben, wie alles in den besten Händen ist. Das zeigt dieses Standbild in Nebukadnezars Traum. Und dann auch dementsprechend die nachfolgenden Kapitel des Buches Daniel. Ein Reich nach dem anderen wird wiederum für alle Verfehlungen gerichtet und am Ende, da kommt der Stein. Daniel 2. Der Stein zerschlägt, Christus zerschlägt bei seiner Wiederkunft die Füße dieses Standbildes und dann auch diese gesamte Skulptur, diese Eigenanbetung, diese Rebellion gegen Gott und seinen Sohn, sie werden zermalmt. Und zwar so in Staub, dass sie nicht mehr sichtbar sind. Einfach weg. Am Ende der Zeiten der Nationen. Und dann herrlich zu sehen, ist doch, wie er, unser lebendiger Gott, auch die Rechtssache Israels führt und seinem Volk Recht verschafft durch Jesus Christus. Mit der Wiederkunft Jesu zu seinem Volk Israel, da wird das königliche, priesterliche Volk Israel die politische und zur Verehrung Gottes führende Herrschaft über die Erde übernehmen. So wunderbar. Gott nimmt sich seines Volkes wieder an. Daniel hatte den Blick bis zum Ende und er macht einen wichtigen Punkt deutlich, auch in Bezug auf die Schriftauslegung für uns. Denn Paulus sagt ja zu Timotheus, er soll das Wort Gottes richtig schneiden. In diesem Buch Daniel, da wird uns deutlicher als vielleicht irgendwo sonst erkenntlich, beziehungsweise da tritt die Tatsache uns entgegen, dass Gottes Reich auf Erden und das heidnische Weltregiment über Israel und Jerusalem niemals gleichzeitig zu denken sind. Erst nach völliger Aufgabe seiner offiziellen Herrscherstellung, erst dann traten die Fristen in Kraft und somit erfolgt eine Wiederherstellung auch erst dann, wenn Gott in Christus wieder zu Recht verschafft und er in Jerusalem herrscht. Meine Lieben, was sah Daniel somit? Er sah, dass die ganze menschliche Weltverbesserung nichts zu den Plänen Gottes beiträgt. Er erfüllt seine Verheißung. Und dann erst herrscht dieses Königreich der Himmel, wenn Christus da ist. Und diese ganze Weisheit hat Gott dem Daniel geschenkt. Und nun lassen Sie uns das noch zum Schluss auf uns anwenden. Welchen Blick haben wir als Gemeinde, welchen Blick haben wir als Leib Christi? Vielleicht denken Sie, ah, ich wäre auch so gerne so weise wie Daniel. Sind Sie auch? Wir sind in Christus, der uns von Gott gemacht wurde zur Weisheit, sagt Paulus. Daniel bekam Weisheit von Gott und uns wurde von Gott Christus zur Weisheit. Nun wissen wir aber, Träume und Visionen, sie sind überholt. Da das Wort unter Paulus zum Vollmaß gekommen ist, heißt es in Kolosser 1, Vers 25. Es gibt nichts mehr dazu hinzufügen. In Christus haben wir die ganze Weisheit, die Schrift zu studieren. Wir legen keine Träume aus, sondern Gottes kostbares Wort, das vollständig ist. Und wir können durchaus sagen, Daniel verwaltete Geheimnisse Gottes über die Weltgeschichte. Wir als Leib Christi überblicken die ganze Welt- und Heilsgeschichte Gottes nicht erst ab Nebukadnezar, sondern ab vor Grundlegung der Welt bis in die Vollendung. Und so konnte Paulus sagen, alles gehört euch. Uns gehören somit auch die Schriften Daniels. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes, wie uns das 1. Korinther 4 lehrt. Und diese sollen wir erforschen, darüber erzählen und diese lehren. Nun zum Schluss, vielleicht einfach nochmals, einfach so quer herausgegriffen, vielleicht so als letzten Gedanken für die kommende Woche. Daniel und seine Freunde damals, als sie mit diesen Speisen unseres Gott bzw. dieses Königs konfrontiert wurden, da erbaten sie sich einen Versuch der eigenen Ernährung über 10 Tage. Warum 10 Tage? Eine mögliche Antwort finden wir in Psalm 31, 16. Und das in Kombination mit der hebräischen Zahlenbedeutung der Zahl 10. Die Hand wird in der hebräischen Sprache mit der Zahl 10 wiedergegeben. Und da heißt es in Psalm 31, 16, in deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Gut möglich, dass Daniel und seine Freunde wussten, diese Angelegenheit damals unter diesem antichristlichen System stand gänzlich in Gottes Hand. Deshalb erbaten sie sich womöglich 10 Tage. Und so dürfen auch wir um alles, was diese kommende Woche kommt, da dürfen wir wissen, meine Zeit steht in Gottes Hand. Nun als Resümee des heutigen Morgens, was zeigt Daniel Kapitel 1? Alles liegt in den besten Händen. Das Gericht, Israel, Daniel selbst, die Nationenwelt, aber auch ihr und mein Leben und alle individuellen Situationen, auch diese Frist der Nationen bis zur Wiederkunft Jesu, in allem verschafft er Recht zu seiner Zeit. Daniel erhält den gesamten Überblick über die Fristen der Nationen ab Nebukadnezar bis zum Stein Jesus Christus, der alles Teuflische und alles menschliche Rebellieren gegen Gott zertrümmert und sein Königreich aufrichten. Meine Lieben, wir haben es mit dem Allmächtigen, mit dem gewaltigen Gott zu tun, der außer Raum und Zeit ist. Er steht drüber. Er ist immerwährend. Er ist zeitlos. Er überblickt alles gleichzeitig. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und zu diesem Gott als unserem Vater dürfen wir in diesen kommenden Tagen immer wieder gehen, ihn aufsuchen und um seinen Rat bitten. Amen.